Wow! Es ist zu schade, haben wir heute keine Rose oder keine Blume hier. Habt ihr die Message verstanden? Er liebt mich. Er liebt mich. Er liebt mich immer noch. Und ich falle um. Und ich bin untreu. Und er liebt mich immer noch. Und er liebt mich immer noch. Und er liebt mich immer noch. Und immer noch. Und am nächsten Tag verhaue ich es ganz. Er liebt mich immer noch. Lassen wir uns verändern von dieser Liebe, lassen wir uns von diesem wunderbaren Gott doch einfach beschenken. Ist es nicht ein Vorrecht, in seiner Gegenwart sein zu dürfen? Wow, das ist das Beste, das es irgendwie gibt. Jesus zu kennen und mit ihm leben zu dürfen. Halleluja. Yes. Oh, die ganze Technik funktioniert heute irgendwie nicht. Aber das ist gut so, dann kommt es besser. Boah, der fragt mich heute Sachen, den noch nie gefragt. Okay, gut. Hey, wir sind immer noch beim Jakobusbrief. Wem ist der schon verleidet, ehrlich gesagt? Also die Unehrlichen sagen nichts. Der Jakobusbrief, wir sind ehrlich, er ist der unbequemste Brief im Neuen Testament. Mir gefällt ja nicht, wie dir und dir, das ist nicht mein Stil. Habt ihr gewusst, der Jakobusbrief zählt 108 Verse. Ein kurzer Brief. Aber in keinem anderen Brief der Bibel kommen so viele Befehle, stehen so viele imperative Verben als in diesem Brief. Der Jakobus ist ganz oben. Und deswegen, ich höre das nicht so gern. Aber wenn ich in mich hineinhöre, merke ich, der Kerl hat eigentlich noch recht. Der hat recht. Der hat mir was zu sagen für meinen Alltag. Und ich freue mich an seiner Alltagsrelevanz, dieser Brief, das finde ich sensationell. Und manchmal denken wir, jetzt ist genug, oder? Aber hey, der Typ war damals in der Kirche wahrscheinlich die herausragendste, die gesalbteste Person. Da gab es auch noch einen Petrus, da gab es auch noch einen Paulus. Aber der Jakobus war der Hauptleiter dieser Zeit. Der Jakobus hat das Konzil geleitet. Der Jakobus war so wichtig und deswegen... Aber wenn er unbequem ist, er hat mir was zu sagen. Halleluja. Ja, er ist unbequem. Und dann ist der Typ einfach so, der redet jetzt nicht wie ich um den heißen Brei herum, oder? Sondern kommt gerade zum Ziel, oder? Kaum hat er eingeleitet, kommt schon die erste Ermahnung. Und je länger ich das studiere, merke ich auch, verstehe ich auch ein bisschen, wieso, dass der Typ so konkret ist, oder? Und ein Aspekt dieses Briefes, das haben wir letztes Mal behandelt, ist das, dass er gesagt hat, meine Schäfchen, fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn, die Parousia, steht nahe bevor. Der Jakobus hat diesen Brief geschrieben, um seine verstreuten Schäfchen zu ermutigen, hat ihnen gesagt, hört mal, ihr müsst nur noch ein ganz kurzes Stück durchhalten und Jesus wird zurückkommen. Und in dieser kurzen Zeit, bitte tut alles, dass ihr Jesus ähnlicher werdet, dass ihr so redet wie er, dass ihr so lebt wie er, dass ihr so liebt wie er und lasst Gefäße werden, Werkzeuge, die retten, was noch zu retten es gibt, oder? Verstehen wir das? Und diese Naherwartung haben wir verloren. Und möge Gott uns schenken, dass uns doch die Augen aufgetan werden, dass auch wir wirklich im allerletzten Moment leben, bevor die Uhrzeiger auf 12 geht. Jesus kommt wirklich bald. Und wenn wir erfasst sind von dem, dann reden wir auch anders. Habe diese Woche mit Boas telefoniert, eine halbe Stunde. Boas war ein junger Israeli. Der ist hier rein und ausgegangen vor ein paar Jahren. Ein interessanter Typ. ist gerade zurückgekommen von 80 Tagen Einsatz, meistens an der Front, im Gazastreifen. Das war seine Welt in der letzten Zeit. Es ging um Überleben. Er hat seine Schuhe über Wochen nicht ausgezogen. Man wusste nicht, wird man in der Nacht geweckt. Und ich frage euch, auch er hat aus seinem Erleben, aus der Welt, wo er drin war, hat er gesprochen. Was denkt ihr, haben wir über die neueste Schuhmode gesprochen? Haben wir über den neuesten Foodtrend gesprochen? Oh nein, er hat mir seine Situation erklärt, er hat mir gesagt, ich habe Gott so erlebt, ich konnte dort evangelisieren. Verstehen wir? Mögen wir einfach aus dieser Erkenntnis, dass wir mit Jesus noch diesen letzten Moment leben, auch leben und vorwärts gehen. Wow. Und ich möchte heute Morgen eigentlich ist das Ziel meiner Predigt, die Vision zu schärfen für die Heilungstage, die wir im März haben hier im CCP. Freut ihr euch? Das geht noch 6 Wochen oder 7 Wochen. Das ist so unser größter evangelistischer Moment, wo wir versuchen, Menschen die Botschaft zu verkünden. Wir haben nie mehr Menschen in diesem Raum, die Gott nicht so kennen, als in diesen Tagen. Und ich hoffe, dass das unser Projekt wird, wo wir sagen, Jesus, wir möchten, dass Menschen dich finden, dass es Tage der Rettung sind. Und mögen wir lernen, in diesen 6 Wochen zu beten wie die Urgemeinde. Gott, erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Amen. Wollen wir uns einklinken in diese Vision? Wollen wir mitbeten? Wollen wir das in den nächsten Wochen dazu machen, dass unser Projekt wird, nicht nur das Projekt vom Vorstand oder so, nein, wir möchten sagen, Jesus, für das geben wir in den nächsten 1,5 Monaten. Ich möchte das ein bisschen verpacken mit dem fast letzten Abschnitt aus dem Jakobusbrief. Das passt sensationell zusammen. Und wir machen mal richtige Bibelarbeit, so schöne Bibelexegese. Das ist wunderbar. Und Jakobus fängt an im 13. Vers, fast am Schluss seines Briefes, fasst er nochmals ein bisschen zusammen, was ihm wichtig ist. Da geht es mal darum, um die Verfolgung, um schwierige Lebenssituationen und dann vor allem auch um das Gebet. Und er fragt, macht jemand von euch Schweres durch? Er wusste schon, alle machen Schweres durch. Alle waren zerstreut durch eine Verfolgung, oder? Dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. 14. Vers. Ist jemand von euch krank? Auch das soll es geben. Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ganz sensationell herausfordernde, super coole Bibelstellen. Da reden wir drüber. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete ihn ständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Herr und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Wow. Gewaltig. Ein ganzes Menü. Ganze Speise, da haben wir da. Ja, also. Er kommt mal mit der Frage, macht jemand von euch Schweres durch? Und das ist die Zusammenfassung des Hauptgrundes, wieso er diesen Brief geschrieben hat, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Jakobus war der Pastor, der Hauptleiter dieser riesigen Gemeinde in Jerusalem. Mehrere tausend Leute hatte die, sagt die Bibel. Und diese Kirche hat das erlebt für das, was wir beten. Die haben den Himmel auf Erden erlebt. Die haben Wunder und Zeichen, Heilungen erlebt, erfrischende Gemeinschaft, sodass die Gemeinde zu Tausenden herangewachsen ist. Die Leute haben sie beneidet, weil die es so schön hatten dort in dieser Kirche. Es steht, sie haben alles geteilt, die haben Häuser verkauft, die haben einander gegeben, die haben das Käferfest gehabt, Tag und Nacht, Agape-Liebe ausgelegt und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Das Volk hat gesagt, also die dort, das sind ein bisschen komische, aber hey, ich möchte das eigentlich auch erleben, oder? Gewaltig. Jesus hat ihnen nicht nur gesagt, sie sollen da beten für Kranke und einander lieben. Jesus hat auch gesagt, geht nach Samarien, geht bis ans Ende der Welt und verkündet mein Evangelium. Und die haben gedacht, schöner als hier kann man es nicht haben. Was soll ich dorthin gehen und mich anstrengen, wenn hier der Himmel offen ist? Und dann ist plötzlich eigentlich doch relativ unerwartet eine Verfolgung ausgebrochen, nachdem Stephanus der erste Märtyrer wurde. Und für diese Leute ist die Welt zusammengekommen. Stell dir vor, über Monate erlebst du diesen Segen, diese Gegenwart. Und jetzt wirst du für deinen Glauben verfolgt. Und wer nicht geflohen ist und Jesus nicht abgesagt hat, der wurde umgebracht. Hey, die sind überall, lesen wir in der Bibel, hingegangen, weit, weit weg, um zu flüchten, um zu überleben. Und sie hatten viele Fragen. Logisch, das würde unser Leben aufmischen, oder? Und sie mussten neue Orientierung finden, sie mussten ihre Gedanken erneuern. Und deswegen hat ihnen Jakobus geschrieben. Und hat ihnen nochmal gesagt, ganz am Anfang, macht jemanden von euch schweres Dorf. Und wenn wir jetzt in diesen griechischen Begriff und diesem Wort hineinschauen, dann spricht das hier von einer Anfechtung von außen, dass jemand etwas Böses erleidet, dass er Prüfungen und Schwierigkeiten erleidet, die von bösen Einflüssen kommen, weil sie an Jesus glauben. Verfolgung, Hardship. Ja, wir Christen können uns noch nicht so gut mit dem identifizieren in der Schweiz, oder? Frage. Ist jemand von euch heute aus dem Haus gegangen in die Kirche und jemand hat ihm einen Stein nachgeworfen oder ihn angeflucht, weil er an Jesus glaubt? Bei mir war es ganz friedlich. Wenn wir Hebräer 11 lesen, dann lesen wir, dass die Gläubigen des Alten Testamentes Verfolgung erlebt hatten. Da gehe ich nicht in die Details, das ist krass. Wenn wir die Apostelgeschichte durchlesen, sehen wir, dass die neutestamentlichen Gläubigen der ersten Zeit, wie wir es gerade gehört haben, Verfolgung erlebt hatten. Und Jesus hat sich sehr gut zu diesem Thema geäußert. Er hat gesagt, wenn sie den Meister verfolgen, hey, macht euch nichts vor. Werdet auch ihr verfolgt werden. Und was hatte der große Lehrer Paulus für eine Einstellung zu dieser Thematik? Das hören wir nicht so gern, aber jetzt ist halt mal dran heute Morgen. 2. Timotheus 3,12. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Danken wir Gott für die Freiheit, die wir haben, dass wir uns versammeln dürfen, dass wir ein Haus kaufen dürfen, dass wir sagen, heute Abend machen wir ein Gebetsabend. Wir haben all diese Freiheiten. Aber es ist nicht auszuschließen, dass die letzte Generation der Christen, der Gläubigen, auch in Europa zusammen mit dem Volk Gottes, der Juden, ein gewisses Maß von Verfolgung erleben werden. Und da sollen wir uns vorbereiten. Und Paulus sagt uns, oder besser gesagt Jakobus, sagt uns, wie das geht. Macht jemand von euch schweres Tuch, dann bete. Er sagt, wenn jemand bedrängt wird, verachtet, gehasst wird, wenn euch jemand etwas Schlechtes tut, was möchten wir dann machen? Dann ballen wir am liebsten die Fäuste, oder? Und wir möchten am liebsten vergelten und zurückschlagen. Der Jakobus sagt, nein, so geht's nicht. Macht jemand von euch schweres Tuch, erlebt jemand Widerstand, dann bete er. Und er will sagen, wer betet, der wird verändert. Der wird vom Heiligen Geist zum Besseren beeinflusst werden. Er bete. Wir machen heute richtig ein Bibelstudium, bete. Dieses Wort im Griechischen steht in der Gegenwartsverlaufsform, eine Form, die wir hier im Deutschen nicht haben. Er sagt, er bete und fahre fort damit, bis sein Beten eine Gewohnheit wird. Jakobus will sagen, je mehr sie euch belügen, schlecht behandeln, versuchen, ins Gefängnis stecken, ausgrenzen, desto mehr betet. Und das Gebet spricht hier von diesem Privileg, das Gotteskinder haben, von Angesicht zu Angesicht Audienz zu bekommen beim König der Könige. Beschrieben in Hebräer 4,16, einer meiner Lieblingsverse. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wow! Wenn ich morgen mit dem Bundesrat sprechen möchte, weiß nicht, wie lange es gehen würde, bis die mir die Türe öffnen würden, oder? Aber beim höchsten Chef darf ich kommen! Wow! Gewaltig. Jakobus sagt uns, wenn du Schweres durchmachst, wenn du um Jesu Willen missbraucht oder bösartig behandelt wirst, dann bete, sag es Jesus, wirf deine Last auf den Herrn. Halleluja. Schweres? Wir sollen beten. Und dann geht der Jakobus weiter. Er redet immer in den Alltag hinein. Er sagt, erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Leben im Überfluss. Und wenn dein Christenleben immer irgendwie nur negativ ist und zu weinen, dann ist etwas falsch. Denn der Heilige Geist lebt in deinem Herzen. Er ist der Geist, der Jesus von dem Toten auferweckt hat. Und er lässt die Früchte deines Geistes in deinem Herzen wachsen. Und das ist zum Beispiel die Freude. Amen. Wir freuen uns, in Nehemia zu lesen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das wurde geschrieben in einer fürchterlichen Situation der Anfeindung. Wow. Und Jakobus sagt, hey, erlebt jemand eine gute Zeit? Wird jemand gut behandelt? Freut sich jemand an einem super guten Lebensabschnitt? Dann bleibe er nicht passiv, sondern er singe Loblieder. Ob das nun gut tönt oder nicht. Gott schaut auf dein Herz. Hey, möchten wir Lobpreiser werden? Ich glaube, eine der Berufung der Kinder Gottes ist es, dass wir Gott anbeten. Es ist nie verschwendete Zeit, wenn wir Gott anbeten. Amen. Und dann geht's weiter. Der nächste Punkt. Ist jemand von euch krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Interessant. Der schneidet alle Themen an, was es irgendwie gibt, oder? Durch den Sündenfall ist Sünde in die Welt gekommen. Das war vorher nicht so. Und so ist es auch möglich, dass Gotteskinder krank werden. Zeithalber können wir dieses komplexe Gebiet nicht behandeln. Wenn das jemand aber möchte, dann helfe ich dir, eine meiner vorhergehenden Predigten zu finden auf der Homepage, die das Gebiet ein bisschen mindestens anschneidet. Aber was wir sehen in diesem Text ist, dass die Gemeinde Jesus einen klar definierten Auftrag hat, Kranken Menschen gegenüber. Wir haben einen Auftrag, ob wir ihn haben möchten oder nicht. Und das hier verwendete griechische Wort für krank spricht von jemandem, der seine Kraft verloren hat. Es bezeichnet einen Menschen, der bettlägerig ist, der sich nicht mehr selber helfen kann, sich selber kochen kann, der sich nicht mehr selber weite Strecken fortbewegen kann. Ich möchte euch jetzt ganz kurz eine Zusammenfassung geben über dieses biblische Konzept der Salbung von kranken Menschen, ohne mich jedoch in die interessanten Details zu verlieren. Die könnt ihr dann in der Hauslehre diskutieren. Wenn es um die Salbung von kranken Menschen geht, gibt es zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Und der erste Punkt, den wir hier anschauen müssen, ist das: Es ist der bettlägerige, der transportunfähige Christ, der die Initiative ergreifen soll, die geistlichen Leiter seiner Gemeinde an sein Bett zu rufen. Das ist seine Verantwortung. Er kann vielleicht eben nicht mehr selber gehen oder so, aber vielleicht kann er noch zum Telefon greifen, vielleicht kann er noch am Fritzi sagen, rüht mir den Adam und hol dort hier vom CCP, sie sollen über mir beten. Das ist die Verantwortung dieses kranken Menschen. Und diese Handlung, diese Initiative, die Ältesten zu rufen, drückt schon mal etwas aus von seinem Glauben und von seinem Gehorsam dieser Aussage aus dem Wort Gottes gegenüber. Amen. Wenn die Bibel sagt, du lass dich taufen, wenn du an Jesus glaubst, und du machst es nicht, okay? Der Segen fehlt dir. Gott segnet immer, wenn du gehorsam bist seinem Wort gegenüber. Das Zweite, was ich sagen möchte in meiner kurzen Abhandlung ist, handelt es sich bei der Salbung nicht um eine magische Handlung, denn das Öl hat keine magische Wirkung. Oh. Aber aus dem Gleichnis des barmherzigen Samariter zum Beispiel wissen wir, dass Öl in den biblischen Zeiten als Medizin verwendet wurde. Und wir wissen auch heute, es hat eine antiseptische Wirkung. Also das ist mal ein Aspekt, der ist ganz interessant. Und wer wurde gesalbt? Wer weiß das noch? Im Alten Testament, wer wurde gesalbt? Könige? Propheten, Priester, oder? Und sie wurden mit dieser Salbung geweiht für Gott. Das war ein Zeichen, das Öl, diese Salbung war ein Zeichen ihrer Wählung und ihrer Weihung. Und was ist die Symbolik vom Öl? Das Öl spricht vom Heiligen Geist. Und die Salbung kann so geschehen, dass dem Kranken ein wenig Öl auf die kranke Stelle oder auf die Stirn gestrichen und einmassiert wird. Gebet und Salbung sind aufeinander bezogen. Die Ältesten beten über dem Kranken, das heißt, sie berühren ihn und sie legen ihm die Hände auf. Und jetzt auf diese Weise verbanden die Christen wahrscheinlich eine Art symbolischer Gebrauch der Salbung zu medizinischen Zwecken mit der symbolischen Handlung, dass ein kranker Mensch gesalbt, geölt und Gott geweiht wurde und so symbolisch mit der Kraft des Heiligen Geistes in Berührung kam. Was heißt denn der Gesalbte? Messias oder Christus ist die Übersetzung eigentlich des Gesalbten. Und so wurde durch diese Salbung auf den hingewiesen, auf den eigentlich Gesalbten, den Messias, der bereits schon alle Krankheiten getragen und alle Schwachheiten überwunden hatte. Amen. Sehen wir das? Interessant. Wir Christen übertreiben immer und deswegen möchte ich das abrunden, da wir sonst aber im Neuen Testament weder eine Praxis noch eine genaue Anweisung zur Salbung von Kranken finden, wenden wir sie meistens an, dann, wenn wir an ein Krankenbett gerufen werden, so wie wir das so lesen. Sollte aber jemand hier in der Kirche zum Gebet kommen, er kann noch laufen und so weiter und eine Salbung mit Öl wünschen, weil das seinen Glauben stärkt oder so, dann sind wir immer bereit, das zu tun. Es steht immer da ein bisschen Öl zur Verfügung. Aber wir machen es nicht einfach automatisch. Habt ihr das verstanden? Und auch da gibt es keine Regel. Wir haben mit den Senioren über den Vigus-Wörsch geredet, wie der da ein todkrankes Kind wieder geheilt hat. Und er hat mal seine ganze Saubflasche über das Kind ausgegossen, das ja ganz fast tot macht. Und manchmal hat er den Leuten einen Kick gegeben in den Bauch. Mama mia. Es gibt auch da keine Regeln, dass wir das aber verstehen und jetzt einmal behandelt haben. Aber eben wichtig ist, dass wir verstehen, auch durch diese Dinge, wir haben als Kirche eine Verantwortung kranken Menschen gegenüber. Und das war so wichtig, das sehen wir schon im Alten Testament, als man von diesem Erlösungswerk von Jesus, vom Messias gesprochen hatte. Da war so sonnenklar, es geht nicht nur um die Vergebung von Sünde, es geht auch um die Heilung von Kranken. Da lesen wir schon in Jesaja 53 diesen berühmten Vers. Doch er, der Messias, wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, Frieden mit Gott. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Past tense, es ist geschehen, es ist vollbracht. Am Kreuz von Jesus. Jesus muss sich nicht mehr anstrengen. Es ist geschehen, wow. Und als Jesus dann auf der Erde lebte, demonstrierte er unmissverständlich, dass sich Gottes Königreich, wo er regiert, sich auch auf der Erde manifestieren möchte. Wir sehen das zum Beispiel ausgedrückt in Matthäus 4,23. Da kommt dann dieser Messias, dieser Jesus, er zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, er verkündete die Botschaft, das Evangelium vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Das hat der Messias getan. Und genau diesen Auftrag, der den Messias hatte, zu sterben für die Sünden, Kranke zu heilen, hat er seinem Volk übergeben. Wir lesen, dass Jesus seinen Jüngern den genau gleichen Auftrag gegeben hat. Eigentlich die Fortführung. Matthäus 10, da steht da die wunderbare Überschrift, der Auftrag der Apostel. Diese 12 sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Und dann vor seiner Himmelfahrt hat Jesus dir und mir und uns und allen Christen auf der Welt einen Generalauftrag gegeben. Was war das für ein Generalauftrag? Zwei Punkte. Geht hin und verkündet das Evangelium aller Kreation und macht sie zu Jüngern. Er sagt, geht hin und macht das. Habt ihr auch schon gelesen? In meiner Bibel steht nicht, geht hin, wenn ihr Zeit habt oder Geld oder wenn es euch passt oder wenn ihr euch dazu beauftragt fühlt. Er hat gesagt, das ist euer Job, Leute. Und er hat gesagt, wenn ihr das tut, dann geschieht etwas. Wenn ihr das im Glauben tut, geschieht etwas. Matthäus 16, 17. Folgende Zeichen werden die begleiten, die da glauben, die das umsetzen. Die sagen, jawohl, ich habe keine Zeit, dann ist es gleich. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Und wir möchten uns an die ewigen Wahrheiten des Wortes Gottes halten. Amen. Gott will, dass der Himmel hereinbricht, dass irdisches Leid besiegt wird. Und ich glaube, wenn die Gemeinde aufsteht und das Mandat umsetzt, das Evangelium des Reiches Gottes zu verkünden und zu demonstrieren, dann passieren diese Dinge. Amen. Und deswegen sagt auch hier der Jakobus, ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Das ist unser Mandat. Gott wird das Gebet des Glaubens erhören und Rettung bringen. Griechisch, sozo, das bedeutet heilen, befreien, freisetzen. Und er wird ihn von seiner Bettlägerigkeit befreien, möchte das dann heißen. Jetzt kommen wir ein bisschen hier zu einem schwierigen Punkt. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden. Himmels Willen, das klingt wie der katholische Kirche. Und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Erste. Wenn hier steht von Sünde, dann heißt das in diesem Zusammenhang nicht zwingend, dass der Kranke gesündigt haben muss. Er kann gesündigt haben, ist aber nicht unbedingt die Voraussetzung. Das steht hier nicht. Aber es kann sein, dass eine Sünde der Auslöser war für eine Krankheit und da kann das Bekennen der Sünde auch ein erster Schritt zur Heilung sein. Und leider hat die manchmal falsch oder ganz falsch angewendete Beichtpraxis der katholischen Kirche auch bei vielen Christen Traumas zurückgelassen. Gell? Völlig normal. Das ist so, gerade in diesen katholischen Gebieten. Tatsächlich ist es aber biblisch, kann es hilfreich sein, wenn wir jemanden, zu dem wir Vertrauen haben, eine Sünde bekennen. Aber um Himmels Willen, es soll jemand sein, zu dem wir Vertrauen haben. Und der das dann nicht auch irgendwie gerade wieder ausplappert und dir nicht weiß ich was für Gewichte um den Handhals hängt, oder? Wow. Einen Freund, einem Vertrauten, einem Seelsorger, das kann hilfreich sein. Und wenn es darum geht, die Sünden zu bekennen, dann gibt es ein paar Grundsätze. In den Dingen, wo wir Gott gegenüber schuldig geworden sind, sollen wir erstrangig ihn um Vergebung bitten. Wenn du dich versündigt hast gegen Gott, hey, dann musst du es nicht allen erzählen im Hauskreis. Dann gibt es einen da oben, der zuständig ist für das und sagt, ich habe es da verpasst, hilf mir, das nächste Mal besser zu machen. Ist das klar? In den Dingen, wo wir bestimmten Menschen gegenüber schuldig geworden sind, sollen wir Gott und diese bestimmten Menschen um Vergebung bitten. Ist das klar? Also wenn der Robi auf die Nerven gegangen ist und du ihm ein Ei ans Auto wirfst, da seine ganze Scheibe gelb, oder? Dann bete mal mit Gott und sag, hilf mir, mein Temperament ein bisschen zu zähmen. Aber dann sollst du auch noch zu ihm gehen und sagen, du, es tut mir leid, dass ich dein Auto bemalt habe. Und eigentlich wäre es noch recht, wenn du ihn dann noch begleiten würdest in die Waschstraße, oder? Ist klar. Aber bitte, bitte, mach deine Schwachheiten und Sünden nicht für alle publik. Das meint dieser Text nicht. Und es gibt immer wieder Menschen, Christen, die zum Beispiel ihre sexuellen Schwächen oder was weiß ich was allen kundmachen und sie lösen eine riesige Welle von Problemen aus. Das sagt diese Stelle nicht. Haben wir das verstanden? Sünde bekennen immer dort, wo der richtige Ansprechpartner ist, der mit einbezogen war. Und dann, habt ihr auch gelesen, da steht, und dann sagt Jakobus, dass wir unsere Sünde und nicht diejenigen der anderen bekennen sollen. Klar, es geht, ja, ihr lacht, aber da kommt immer wieder vor, oder? Da steht jemand aus in der Kirche und sagt, Kirche, ich muss euch ehrlich sagen, Gott hat mich überführt, ich habe in der letzten Zeit schlecht über die Kirche gesprochen. Und ich weiss, die Trudi und der Fritz, die auch gerade, stehen doch auch gerade auf. Hey, wir sollen unsere Sünden bekennen. Hey, Gott kommt mit dem anderen Schutzrang. Bitte, 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 bleiben wir biblisch. Amen. Der ist ganz praktisch, der Jakobus, aber ich finde ihn gut, oder? Und dann heißt es, und betet füreinander. Betet füreinander. Das wäre eine oder zwei Predigten, diese Einander-Bibelstellen. Es gibt etwa 15 im Neuen Testament. Man könnte auch sagen, diese Einander-Pflichten. Liebt einander. Das steht so manchmal, dass ich es nicht mehr erzählen konnte. Ermahnt einander, ermutigt einander, warnt einander, hört aufeinander, vergebt einander, hilft einander, stärkt einander, nehmt einander an, grüßt einander, ordnet euch einander unter, spornt einander an, Gutes zu tun, dient einander. Spirit of New Testament, oder? Das ist der Geist des Neuen Testamentes. Und all diejenigen, die meinen, sie können ein Solo-Christentum leben, Leute, wie setze ich das um? Du verpasst das halbe Leben. Wir brauchen einander. Und speziell in dieser letzten Zeit, ich sag's euch, wir brauchen einander. Wir dürfen da eben zum Beispiel füreinander beten. Halleluja. Wow. Dann heißt es, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja, da ist jetzt mal die Schweizer, die deutsche Übersetzung ein bisschen erbärmlich, oder? Wenn es ernstlich ist, das Gebet soll ernstlich sein, sagte Jakobus. Das griechische Wort ist schon eindeutig. Das griechische Wort heißt energeo. Was heißt energeo? Was kommt euch da entgegen? Energia, Mamma mia. Ein Gebet, das viel vermag, ist gekennzeichnet durch Energie. Die englische Übersetzung ist da schon ein bisschen näher gekommen. Fervent Prayer, das spricht von Inbrunst. Das spricht von Eifer. Das spricht von Feuer. Und der Jakobus sagt, hey, wenn ihr betet, es muss sein feuriges Gebet sein. Es soll nicht ein heruntergeleitertes Gebet sein. Bla, 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 bla. Wo ich vielleicht eine Liste in meinem Kopf abhake, von einer Gebetsliste, eine Pflicht abhake. Nein, das hier verwendete griechische Wort für Gebet meint, etwas inbrünstig zu erbeten, zu erflehen. Es geht hier um das Bittgebet, wo wir eine Last, die Gott uns auf das Herz legt, zu Gott bringen. Wer möchte mehr wie Jesus werden? Oh, Halleluja, 2, 3. Jesus hat so leidenschaftlich gebetet. Als Jesus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zudem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Wow, verstehen ihr das? Vielleicht sind wir nicht so die Schreitypen oder die Energetiker, aber wenn du sagst, ich bin nicht so der Typ, dann sagst du, Jesus, ich möchte gern werden wie du, hilf mir dabei, Herr, du weißt, ich habe da noch ein bisschen, oh, ihr versteht, oder? Aber hey, das ist wirklich neutestamentliche Bibellehre. Auch Paulus hat so inbrünstig gebetet, Kolosser 2,1. Ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich noch nicht von Angesicht gesehen haben. Er spricht immer, betet, betet, betet füreinander. Und er sagt, ich habe einen Kampf. Für die in Laodicea, ich habe einen Kampf, oder? Und er sagt nicht nur, ich kämpfe im Gebet, er erwartet auch von den anderen, dass sie für ihn kämpfen. Römer 15,30 zum Beispiel. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseren Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Einander. Wenn wir wissen, dass es jemandem schlecht geht, dann dürfen wir kämpfen und miteinander einstehen und Fürbitte tun. Amen. Und der Jakobus sagt also, das leidenschaftliche, das feurige, das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Mögen wir zusammenstehen in den nächsten 6 Wochen und kämpfen für diese Heilungstage. Sagen, Gott, der Himmel hast du geöffnet, er möge offen sein. In diesen Tagen mögen Menschen dich kennenlernen, mögen Menschen die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Transformation. Amen. Oh, yes. Und ziehst du Gott wieder im Gebet an. Yes. Und dann heißt es noch, das schauen wir auch noch an, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das griechische Wort für viel Vermögen spricht von maskuliner Stärke. Die Bibel sagt, dass einem ernstlichen, feurigen Gebet Muskelkraft verlieren wird. Und dann gibt er ein Zeugnis, ein Beispiel. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Die Bibel sagt, dass der unglaublich powervolle Prophet Elisa Zeiten kannte, wo er entmutigt war. Stimmt das? Ja, das können wir nachlesen. Der Elia, jawohl, genau. Das ist das griechische Wort für Elia. Der war entmutigt. Kennt ihr den Elia? Was hat er gemacht in einem Tag? Der hat in einem Tag die ganzen Baalpropheten, das eine Erweckung gegeben. Die Baalpropheten auf dem Berg hat er aufgeholt, hatten die beseitigt am Schluss. Und dann hat er was gemacht? Hat er gebetet, dass er regnet, oder? Und dann hat er der Kutsche von Ahab 26 Kilometer davongelaufen. Ich hätte mich pensionieren lassen nach diesem Tag. So viel. Der hatte so ein Power. Und da heißt es, er hatte die gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Der hatte auch mal einen Seelenschmetter. Der hat auch gesagt, Gott, ich will nicht mehr haben, es ist doch genug. Er lachte wie wir, er weinte wie wir, er war zornig wie wir. Kennst du diese Achterbahn der Emotionen? Oder bin ich der Einzige, der das erlebe? Und die Bibel sagt, Elia war ein Mensch von gleichen Gemeinsbewegungen wie wir. Es gibt Hoffnung für mich. Yeah. Dann geht es wieder, er betete inständig. Es ist schon interessant, mal ein bisschen genau diese Texte zu sehen. Im Griechischen wird das interessant ausgedrückt. Betend betete er. Jakobus war ein Jude mit jüdischem Denken. Und wie immer, wenn ein Jude eine Verdoppelung macht, dann spricht er vom Maximum. Dann spricht er vom Superlativ. Jesus, der Allerhöchste, was ist es denn? Der König der Könige. Betend betet er. Mehr kann man nicht mehr drauflegen, oder? Wow. Elisa hatte sich dem Gebet hingegeben. Er hat dem Gebet angedockt an die Kraft Gottes. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Das nenne ich Kraft im Gebet, oder? Wow. Elia hat sich dem Gebet hingegeben, auch wenn seine Gemütsbewegungen einfach hin und her ihn getrieben hatten. Er betete, er stürmte den Thron Gottes. Er war ein Gebetskämpfer. Und Paulus ermutigt uns in Epheser 3,20, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten und auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Vielleicht kannst du dir vorstellen, 1000 Personen im Wallis bekehren sich. Wir haben gehört, Gott sieht das anders. Für ihn sind auch 10.000 oder 100.000 möglich. Amen! Passe deine Gebete nicht an die Umstände an, sondern an die Größe Gottes. Bitte Gott um große Dinge für Wunder. Gott fordert uns dazu aus im Psalm 2,8. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben. Das ist groß gedacht in den Schuhen, den großen Schuhnummern eines großen Gottes. Und das war ein Ruf von einem Mann, zum Beispiel von John Knox, der Gott anflehte und gesagt hat, Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe. Und Gott hat ihm Schottland gegeben. Amen. Und er war ziemlich alleine, so ein Kämpfer. Aber wir sind mehr, oder? Wir sind eine ganze Mannschaft. Und ich sage es wieder einmal. Wenn wir als CCP zusammenstehen und sagen, Gott, gib uns dieses Wallis für das Evangelium, er wird es uns schenken. Ich glaube es wirklich. Aber wir müssen zusammenstehen. Halleluja. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht taub geworden, sodass er nicht hören könnte. We serve a good God. Amen. Jetzt muss ich langsam aufhören. Hä? Vers 18 noch. Und wieder betete er, und der Regen gab, der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Und das griechische Wort spricht auch hier von der Repetition derselben Aktion. Das heißt, er betete, er betete, er betete, bis der Durchbruch kam. Ganz bildlich dargestellt in dem Gebet, das aufgezeichnet ist, oder? Er hat gebetet, was ist geschehen? Nichts ist geschehen. Er hat wieder gebetet, hat wieder den Knecht geschickt, was ist geschehen? Nichts geschehen. Er hat wieder gebetet. Und dann kam diese kleine Wolke. Halleluja! Oh, Halleluja! Repetition. Jakobus hat so ein Gebetsleben geführt. Er hat nicht nur gesagt, hey, betet. Habt ihr gemerkt? 6 Verse haben wir behandelt. In jedem einzelnen Vers kam mindestens einmal der Aufruf zum Gebet. Sensationell. Und er war nicht nur ein Plagiöri, sondern die Geschichtsschreiber schreiben, dass seine Fußgelenke vom vielen Beten ausgesehen haben wie die Fußgelenke eines Kamels. Die waren so aufgedunsen, der war so viel auf den Knien. Wow. Und mögen wir denselben Herzschrei haben wie die Jünger Jesu, die gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Jakobus hat uns heute gelehrt, wie wir reagieren sollen in so vielen Umständen unseres Lebens. Herr, lehre mich beten, wenn mir jemand Schlechtes tut, wenn ich Widerstand erlebe, lehre mich beten. Jakobus hat uns gelehrt, lehre uns beten, wenn es gut läuft. Herr, lass mich ein Anbeter werden. Jakobus hat uns gelehrt, zu beten, dass ich den richtigen Umgang mit der Sünde lerne. Jakobus hat uns gelehrt, zu beten, wenn ich gesündigt habe, dass meine Sünde vergeben werden. Jakobus hat uns gelehrt, zu beten in allen Gebieten des Lebens. Und hat uns ermutigt, lernen zu beten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Feurig, leidenschaftlich, inbrünstig. Und ausdauernd. Herr, wir möchten dir danken für diese Koryphäe von Jakobus, der so tollpatschig daherkommt und uns auf die Füße steht, aber der wirklich etwas uns zu sagen hat. Und danke für diese praktischen, ganz praktischen Anweisungen für unser Leben. Herr, wir alle erleben Widerstand, schwierige Situationen, Dinge, wo wir aufgeben möchten. Wir alle erleben Situationen, wo es uns gut geht, wo wir vor Freude übersprudeln manchmal. Wir möchten lernen zu beten. Wir möchten lernen, dein Angesicht zu suchen, Herr. Und wir möchten lernen, auch diesen Auftrag anzunehmen, für kranke Menschen zu beten, gerade auch als Kirche, Herr. Wir möchten dir danken, dass das Gebet des Gerechten viel vermag, wenn es ernstlich gemeint ist. Und wir beten, Jesus, dass dieses Projekt dieser Heilungstage ein Moment der Heimsuchung wird für dieses Tag, Herr. Wir machen uns eins, Herr. Wir arbeiten in den nächsten 6 Wochen dafür, darauf hin, dass du uns heimsuchst. Und wir beten wie diese Gläubigen im Neuen Testament. Herr, lass Zeichen und Wunder geschehen. Lass Menschen gesund werden. Herr, du hast gesagt, wir sollen beten. Auch wenn manchmal man nichts sieht am nächsten Tag danach. Und ich möchte dir danken für diese wunderbare Lektion, die wir heute haben durften. Danke von ganzem Herzen. Möge sie in unser Alltag übertragen werden, Herr, in all diese Gebiete unseres Lebens. Amen.